Text ist, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Ich brauche heute Morgen nicht zu sagen, wo das geschrieben steht. Das wisst ihr. Oder wisst ihr nicht? Ich hätte ein Eis mitbringen sollen und wer die Hand hoch tut, bekommt ein Eis. Glauben, so wie die Schrift es sagt. Wir haben zuletzt vom Feuer gesprochen, gestern Abend. Und ich möchte etwas weiter darüber reden. Aber vor dem ich das tue, möchte ich von dem Wort lesen, das schon gelesen worden ist. Wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern spricht und ihnen sagt, dass wenn nicht sein Fleisch isst, hat das Leben nicht mit ihm. Also 57, Kapitel 6. Wer mich gesandt hat, der lebendige Vater, und ich lebe um des Vaters Willen. Also wer mich isset, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie eure Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isset, der wird leben in Ewigkeit. Viele nun seine Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann die hören? Und sie waren verärgert darüber. Nun, Luther übersetzt, wer mich esset, wer mich esset. Im Griechischen haben wir das Wort Trogo. T-R, ein langes O, G, ein langes O. Trogo. Und das bedeutet nichts anderes als kauen. Kauen. Jesus sagte ihnen, wer nicht mein Fleisch kaut, nicht nur gegessen, kaut und nagen, zernagen. Also sie sagen, es ist eine harte Rede. Wir können doch nicht sein Fleisch kauen. Und daran nagen und es zernagen. Dies ist natürlich bildlich gesprochen. Der Herr sprach nicht davon, dass sie buchstäblich sein Fleisch essen sollten und kauen sollen und zernagen sollten. Es ist bildlich gemeint. Und das Wort kauen und nagen in der griechischen Sprache betont, dass es ein langsamer Prozess ist. Man kann natürlich Fleisch essen wie die Hunde. Wer kennt Hunde? Der Hund gibt ihm ein großes Stück Fleisch, eins, zwei, ist es runter. Der kaut es nicht. Die Hunde, die kauen kein Fleisch. Ja, die sind mit dem Knochen beschäftigt eine lange Zeit. Aber das Fleisch, eins, zwei ist runter. Oft haben sie gar nicht mal gekaut. Du sollst es nicht machen wie der Hund. Du sollst Jesus kauen. Er ist das Wort. Und wir sagen ja oft, seid wie die Kühe und wie der Koyet. Die Kuh, die kaut, die wie der Koyet. Die frisst zuerst, geht in einen Magen und dann legt sie sich hin und dann kommt es wieder hoch in den Mund und dann wird es wieder keut und geht in den anderen Magen. Also es stimmt nicht. Einige sagen, Frau, denk daran, du bist wie eine Kuh. Nimmt ja nur 9 Monate. Aber wenn eine das sagt, dann sagst du, ich habe nicht 2 Magen. Ich wiederkäue nicht. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr mich nicht kaut, zernagt in eurem Mund, bildlich gesprochen, lange Zeit nimmt. Wenn du etwas gut kaust, kriegst den Geschmack auch gut, wird gesund. Wenn du es heil runterschluckst, ist nicht gut. Und Jesus hat den langsamen Prozess betont, hat die Wörter gesagt, nicht einfach ist es. Kaut, kau, kau. Darum, wenn du auch den Vortrag verlässt, bleib beim Kauen. Bleib dabei. Sinne darüber nach. Was bedeutet es? Wie der Keure ist. Bete darüber. Lass dieses Wort in dir leben. Und nicht nur über Jesus, dass du etwas kaust über ihn, ihn persönlich. Er hat gesagt am Anfang, komm zu mir, wir sollen zu ihm kommen. Ganz zu ihm, zu seiner Person, eine Begegnung mit ihm haben. Ihn bildlich ausgedrückt, kauen, essen, nagen. Dass er Teil von uns wird und wir Teil von ihm werden. Nicht ihn nur nehmen und in die Tasche tun, sondern in den Mund. Und dann gründlich kauen. Es hat einigen verärgert. Einige sind von ihm weg. Bis der Herr Jesus gesagt hat zu den 12, das waren die 70er, wollt ihr auch gehen? Und sie sagten, wohin sollen wir gehen? War eine gute Antwort. Das war nur zur Einleitung. So sollen wir mit Jesus, der das Wort ist, umgehen. So müssen wir ihn aufnehmen. Nicht einfach, ja, das weiß ich, gut, schluck's runter. Verdirbt dir den Magen. Der Kauer ist gut. Nun kommen wir zu dem Punkt, wo wir gestern aufgehört haben. Und dazu möchte ich ein anderes Wort lesen, aber vom selben Schriftsteller, Lukas, der Arzt, im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Lukas, Kapitel 12. Der Herr Jesus hat ja gesagt, die Verheißung des Vaters. Und wartet darauf. Lukas 12, 49. Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich liebe? Denn es brennete schon. Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde? Er sagt uns den Grund seines Kommens. Wofür ist Jesus gekommen? Ja, dass er für uns stirbt. Dass er uns rettet. Aber hier in diesem Abschnitt sagt er, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Dafür bin ich gekommen. Und was hätte ich lieber, als dass es schon angezündet wäre? Der Herr Jesus, wenn er unter uns ist, ist er unter uns als eine mit dem heißen Verlangen, dass das Feuer schon angezündet wäre in deinem Leben. Und das ist ihm jetzt in diesem Moment und in dieser Zeit von größter Bedeutung. Er sagt, wisst ihr nicht, wofür ich gekommen bin in die Welt? Ich bin gekommen, das Feuer anzuzünden. Ihr seid natürlich zufrieden, dass ihr Gotteskinder seid, dass ihr gerettet seid, dass ihr fromm seid. Gotteskinder, seid zufrieden. Er nicht. Er nicht. Er sagt, ich bin für etwas mehr gekommen. Ich bin gekommen, das Feuer anzuzünden. Und was hätte ich lieber, als das schon angezündet wäre? Gestern Abend haben wir gesagt, warum ist es noch nicht angezündet? Er sagt, er hätte nichts lieber, als dass das schon brennete, schon angezündet werde. Aber hier auf seiner Erdenzeit sagte, ich kann es noch nicht tun. Ich muss zuvor getauft werden. Und mir ist so bange, bis ich getauft bin. Nun, wir wissen, dass wenn von der Taufe die Rede ist, es von vielem die Rede sein kann. Taufe wird oft gebraucht im Neuen Testament. Es bezieht sich aber nicht jedes Mal auf die Wassertaufe. Dies hat nichts mit der Wassertaufe zu tun. Es sprach von der Taufe seines Leidens, seiner Passion am Kreuz auf Golgatha. Und er sagt, mir ist so bange. Hat er Angst vor dem Leiden? Hat er Angst davor? War ein Banghase wie wir vom Tod? Hat er Angst, ans Kreuz genagelt zu werden? Das finden wir nicht in der Bibel. Sagt, mir ist so bange. Hier ist die Übersetzung von dem Altdeutschen nicht klar für uns. Die Elberfelder-Übersetzung sagt, ich bin so bedrängt, dass ich schon näher an der originalen Sprache, ursprüngliche Sprache, Sunecho, Sunecho ist das Wort, was gebraucht worden ist. Ich bin so Sunecho. Soneko heißt festhalten. Als sie Jesus gebunden haben, in des hohen Priesters Haus, haben sie ihn gebunden festgehalten, dass er sich nicht bewegen konnte. Das ist Soneko. Festgehalten. Oder zusammengedrückt. Einbeengt. Beengt sein. Bedrängt sein. Sich nicht frei bewegen können, weil man ein Gebundene und Gefangene ist. Sie banden Jesu Hände. Er war ein Gebundene. Er war Soneko. Er konnte sich nicht frei bewegen. Er war gefangen genommen. Er war festgehalten, jeden Arm. Hände und Füße war gebunden, einbeengt, zusammengedrückt. Und das ist, was der Herr Jesus sagt. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden, aber ich kann es noch nicht tun, denn ich bin noch eingebunden. Ich bin eingeengt, eingeklemmt. Ich kann mich nicht bewegen. Das, was ich tun will, kann ich nicht tun. Die Menschen freuten sich. Die Toten werden lebendig, die Kranken werden geheilt, die Besessenen werden frei. Aber der Herr Jesus war damit nicht zufrieden. Er sagt, da ist noch etwas Höheres, wofür ich gekommen bin. Da ist noch etwas Besseres. Da ist noch etwas Wichtigeres. Und das ist, dass ich das Feuer in diesen Menschen anzünde. Aber ich kann es nicht. Ich bin gebunden. Nun fühle ich, was ich in 66 gefühlt habe. Da haben wir Tag ein, Tag aus hierüber geredet. Und gesagt, ist Jesus ein Gebundener in deinem Leben? Ist Jesus ein Gefangener? Hast du ihn gebunden? Hast du deinen Mund zugestopft? Kann er sich frei bewegen in dir und durch dich? Oder nicht? Und dann sagten wir, ist er bei dir wie in einer Presse, nicht Zeitung, Presse? Oder sollte ich lieber sagen, ein Schraubstock? Er weiß. Schraubstock! Wer kennt keinen Schraubstock? Ist da jemand, der keinen Schraubstock kennt? Schämt euch nicht. Keine Unehre, das nicht zu kennen. Ihr Frauen seid ja mit Töpfen beschäftigt und nicht mit Schraubstöcken. Ist da keine, der keinen Schraubstock kennt? Gibt es hier in Pilten, wo sind die Menschen von Pilten? Gibt es hier Schraubstöcke? Sollte nicht. Wer Interesse daran hat, wende sich an Christoph Morge, wer einen Schraubstock haben, sehen möchte. Und der wird es regeln, dass ihr ein Schraubstock seid. Und dann seid so freundlich und tut euren Finger hinein und bittet jemand, dass er schraubt. Einfach schraubt, dass du so etwas schreien kannst. Und wenn du mir schreibst, dass es nur noch etwas mir tut. Und dann versuch, den Finger herauszuholen. Reiß nur nicht zu sehr, dass du den Finger verlierst. Darüber könnten wir viele Sachen sagen. Aber ich bin in der Schweiz und nicht in Afrika. Im Schraubstock Jesus sagt, ich bin im Schraubstock. Ich bin eingequetscht. Sind dir Male? Malt mal ein Bild von dem Herrn Jesus. Nicht, wo er nur vor der Tür steht und anklopft. Und ein Dutzend Schafe ihm nachfolgen und er ein schwarzes trägt. Malt mal den Herrn Jesus, als er sagt, mir ist so bange. Ich bin so necho. Ich bin so eingeengt, ich bin so eingequetscht. Ich kann mich nicht bewegen. Von beiden Seiten bin ich zusammengedrückt. Welch ein wahreres Wort als das gibt es nicht heute in der Christenheit. Man sieht die Christen, aber wo ist Jesus? Was tut Jesus? Was tut er? Er ist eingeengt, zusammengequetscht, im Schraubstock. Dein Leben ist ein Schraubstock für ihn. Sehr oft sind wir uns dessen nicht bewusst, dass es so ist. Dein Deutschtum kann der Schraubstock sein. Dein Franzose sein kann ein Schraubstock sein. Dein Schweizertum kann ein Schraubstock sein. Ach, unsere Vergangenheiten und das, was wir sind und was uns eingeprägt worden ist in unserer Kindheit, ist schlimm. Kann ein schlimmer Schraubstock sein für Jesus. Schlimme. Zu uns sind Europäer gekommen, um missionarisch tätig zu sein in Afrika. Nun, ihr wisst ja, von Pünktlichkeit wurde gesagt, der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Dann ging der Missionar hin, um 10 Uhr war noch keine da, keine Seele. Er wartete und wartete bis 10:30. Nun, wenn ein Mann eine halbe Stunde warten muss, dann ist es schon etwas. Dann etwas weiter, 11 Uhr, ist noch keine da. Er geht aus der Kirche, schaut, ist keine, der kommt, 11:30, noch keine. 11:45, da kommt ein Kind. Ja, wo kommt keine? Ja, sie waschen sich noch, sie kommen. Mein Vater, der ging noch zum Bach, um sich zu waschen, und er kommt auch. Jetzt kocht er schon. Es kocht schon im Herzen, 2 Stunden lang wartet der Missionar. Wenn sie schließlich 10:30 ankommen, ist er schon wütend. Fremdes Feuer. Es ist kein göttliches Feuer. Es ist höllisches Feuer, das in ihm brennt. Dann sagte ich, warte länger nicht. Ich predige jetzt. Ob sie da sind oder nicht. Und er predigte. Und predigt in leeren Bänken. Und wenn er Amen sagt, kommen Sie herein. Sagt, ich habe schon fertig gepredigt. Eure Schuld, dass ihr nicht da wart. Die Schwarzen aus Afrika, die sagen, ist ein verrückter Mann diese. Er sollte sich doch freuen, wenn wir kommen. Er freut sich nicht. Er ist böse, er ist ärgerlich. Sagen Sie, wir haben einen neuen Prediger. Ich habe nicht bekehrt. Er kennt den Herrn Jesus nicht. Der Teufel ist in seinem Herzen. Der sollte sich bekehren. Er sagt doch die Pünktlichkeit, die Pünktlichkeit. Was ist Pünktlichkeit? Sie haben den Herrn Jesus gerufen. dein Freund, der stirbt, noch 4 Tage hat er gewartet. Kann man verstehen, dass es sogar für die Frauen zu viel wurde. Und dass der eine sagt, Herr, wärst du nur hier gewesen, wäre dieses nicht geschehen. Ja, es kann auch für die Frauen zu viel werden. Es ist schlimm, wenn die Frau sich anstecken lässt und wenn die Frau dann noch einen bösen Einfluss ist auf den Mann. Und Öl noch auf Feuer gießt. Also, das steckt in dem Deutschen Zeit, Zeit halten. Ich rechtfertige die Menschen nicht, die keine Uhren haben und nur die Sonne ansehen. Und dann kommen. Seltsam war es aber bei der Erweckung, dass sich ganz vollkommen geendet hatte. Die Menschen kamen zu früh. Wir hatten Versammlungen, die um 12 Uhr begannen oder 1 Uhr. Morgens um 6 Uhr waren die Menschen schon da. Nicht, dass sie 6 Uhr von Hause weggegangen sind, stundenlang gegangen. Mit Sonnenaufgang waren sie schon da. 6-7 Stunden gewartet, bis es begonnen hat. Kann Gott schaffen. Da mussten wir ihnen oft sagen, kommt nicht zu früh. So groß war der Hunger nach Gottes Wort. Denn der Tag war nur für Gottes Wort, nichts anderes. Ob es nun der Sonntag war, Samstag oder was für ein Tag. Und dann kamen sie zu früh. Der eine hat die Intelligenz. Die haben es nicht. Haben es auf einer anderen Art und Weise. Einer anderen Art und Weise. So hat jede Nation die eigene Kultur. Aber wenn du die retten willst, dann musst du das alles fallen lassen. Alles fallen lassen. Den Juden ein Jude sein, den Griechen ein Grieche und nicht ein dummer Hitler. Der wollte alle deutsch machen, die ganze Welt. Und die Kommunisten in der Zeit haben über ihn gelacht. Und gesagt, was für ein Narr ist der. Wir gehen auch zu der ganzen Welt. Aber wir sagen nicht, dass die Menschen Russen sein sollen. Sie sollen Kommunisten sein. Sie können bleiben in dem, was sie haben. Aber Kommunisten dort sein. Hitler wollte, dass ein jeder Deutsch ist. Reines Blut hat. Und sie haben über ihn gelacht. Etwas klüger als er waren sie. Bei ihm hat sein Reich wie viele Jahre gehalten? 7 oder etwas mehr. Bei den Russen war es 70. Aber Jesu Reich bleibt bestehen. Und das kostet was. Das kostet etwas. Ich bin fast so weit, dass ich sage, kein Weißer taugt als Missionar unter den Schwarzen. Es sei denn, dass er Erweckung erlebt hat und dass das Feuer brennt und das verziert in ihm. Wir haben einige solche. Der Kai, sein Vater ist hier. Erstaunlicher Mann. Den kann man zu den Schwarzen gehen lassen allein. Und sie nehmen keinen Anstoß an ihn. Er ist freundlich, gut zu ihnen und predigt schon in ihrer Sprache. Und hat einen guten Akzent. Ist auch eine Gabe. Ist eine Gabe. Aber wir haben Menschen, die da geboren sind und werden nicht fertig mit den Schwarzen. Sie verstehen nicht die schwarze Mentalität. Sie tun mehr Schaden als Gutes. In einem Ort haben sich Tausende bekehrt. Und dann hat der Schwarze einen Weißen gefragt, sei du Missionar hier. Nach kurzer Zeit war da gar nichts. Alles kaputt, alles zerstört. Tausende, 4, 5, 6.000 Menschen sich bekehrt. Welch eine große Gemeinde. Und nach kurzer Zeit war da gar nichts mehr. Hat alles kaputt gemacht. Wir können Elefanten sein in einem Porzellanladen. Aber wenn wir vom Heiligen Geist geführt und geleitet werden, sollten wir besser wissen. Aber ich kann euch sagen, dass Monate und jahrelang habe ich geweint. Meine Tränen waren mein täglich Brot. Immer wieder hat Gott gesagt, du redest nicht mit deinem schwarzen Sohn. Du gehst nicht mit deinem schwarzen Sohn um. Bin ja da groß geworden. Ich war ein Weißer, ich war ein Schwarzer. Und Gott musste alle dieses sogenannte Weiße herauswaschen. Es war wie, nun müssen die Frauen mir helfen. Was steckt man hier im Kragen, dass er schön steif ist? Stärke. Die weiße Stärke musste aus meinem Leben raus. So dass ich den Schwarzen ein Schwarzer sein kann. Den Schwarzen ein Schwarzen. Heute habe ich nicht viel Not damit, wo es auch sei in der Welt. Wenn ich nach einem Land komme, sie nehmen mich auf wie ein König. Aber es hat dem Herrn Jesus einige Jahre genommen, bis er die Stärke aus meinem Wesen, aus meinem Leben, aus meinem Reden herausgeholt hat. Und wir meinen, wir treiben das Herrn Werk und tun großen Schaden. Tun große Schaden. Ein muslimischer Professor, der zum Glauben gekommen ist, hat ein fantastisches Buch geschrieben. Ich habe gebeten, dass sie es in Deutsch übersetzen. Außer einen Punkt ist das Buch fantastisch. Und da gibt er auch einige Ratschläge und sagt, liebe Schwestern, wenn ihr zu den muslimischen Frauen geht, bekleidet euch gut. Kann keine muslimische Frau gewinnen oder Mann, wenn du dich kleidest wie eine Hure. Sie verachten das. Ehre, was du bist eine Frau. Und keine billige. Ich weiß nicht, ob wir noch mal Zeit haben werden in diesen Tagen. Da möchte ich so gern mit den Schwestern sprechen. Aber nur, wenn sie mir Erlaubnis geben. Nur wenn sie mir Erlaubnis geben. Ich wollte so etwas über Kleidung reden. Aber eine Frau, die liebt das nicht. Ich will mich nicht mit euch erzürnen. Ich will auch nicht morgen aufstehen und dann ist da dicke Luft zwischen uns. Nein, ich liebe euch zu sehr. Ich will auch nicht, dass ihr Anstoß daran nimmt. Dann schweige ich Liebe und halt mein Maul und sage gar nichts. Da sind einige, die mir schon in der Vergangenheit gesagt haben, du, wir werden keinen Anstoß nehmen. Wir werden auch nicht ärgerlich mit dir werden und nicht böse mit dir werden. Wir werden auch nicht wie die Verrückten mit der Faust gegen dein Schlafzimmer schlagen. Wir werden Freunde bleiben. Nur wenn wir Freunde bleiben, werde ich es wagen. Sonst nicht. Sonst nicht. Ich möchte nicht, dass wir uns trennen wegen Kleidung. Aber wir lassen das mal. Es gibt so vielerlei. was den Menschen ein Anstoß ist. Du sagst, nein, wenn das Christentum so ist, nicht. Wir hatten einen Deutschen, der war bei uns in Südafrika und hat uns geholfen mit dem Bauen. Man muss viel Geduld haben mit diesen Menschen, die sind im Busch aufgewachsen. Die haben noch keine gerade Mauer gesehen, das ist immer krumm und fast. Die wissen nicht, was grad ist. Soll er Steine legen? Und es geht schief. Dann wurde es diesem deutschen Freund zu viel und dann schimpfte er. Ich hab dir doch gesagt, wie man das tut. Wie oft muss ich dir das sagen? Und jetzt zittert er. Vor dem er den Backstein hält, dann zittert er schon. Er weiß nicht, was oben, unten, hinten, vorne vom Stein ist. Und dann hat er gesagt, Elo, es war zwar schwer, aber wir haben doch etwas gelernt. Ich will für Sie ein Grill machen. Viel Fleisch kaufen, die sollen essen, dass sie zufrieden sind. Gut. Er sagt, ich will auch zu Ihnen sprechen, mich bedanken, aber du sollst übersetzen. Gut, hat auch gesprochen. Sie haben gegessen. Und am Ende sagt der eine Maure, könnte ich auch was sagen. Dann musste ich übersetzen. Er sagt, wir danken vielmals für das herrliche Fleisch. Gegrillte Fleisch, das war wunderschön. Ach, wenn du auch so schön gewesen wärst beim Bauen. Aber wir wissen, dass du ein Verrückter bist. Und haben das in Kauf genommen. Und ich muss ihm das übersetzen. Ich hab's denn so etwas verschönigt. In etwas Honig um Bart geschmiert. Aber dann nachdem ließ mein Gewissen sich nicht keine Ruhe. Ich ging zu ihm, ich sagte, bitte Entschuldigung. Ich habe nicht so genau übersetzt, wie Sie sagten. Sie sagten, du bist ein Verrückter gewesen. Und Sie kennen dich als ein Verrückter, einer, der nicht recht ist im Kopf. Aber sie haben es dir verziehen. Haben es dir vergeben. Da sagt der Erlo, wo ist der? Wo ist der, der so sagt, ich will hin und um Verzeihung beten? Sagt, ja, vielleicht kannst du das mal tun. Aber das ist, was sie gesagt haben. Er hat es gut gemeint. Er war ja der Leidende. Sie machten ja die Fehler. Und darum musste er böse werden. Und du kannst ein prachtvolles Haus bauen. Werde nur einmal ärgerlich und es bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Wie ein Kartenhaus. Und ich weiß von keinem, der in solchen Fall sich je bekehrt hat, durch solche Menschen. Bis der Mensch öffentlich seinen Erbe und jedem bekannt hat und Buße getan hat und sich verändert hat. Die Bibel erlaubt es ja auch nicht. Die Bibel sagt, die Männer, wenn sie beten, sollen sie heilige Hände hochheben, ohne Zweifel, ohne Zorn. Eine kam zu mir und sagt, die Hände heiligen, müssen die Frauen denn nicht auch? Ich sage, ja, ich weiß nicht. Aber hier ist die Rede von Männern, wenn sie beten. Und nicht Frauen. Aber heute werden auch Finger erhoben, die so farbig sind, wie ein Vogel, der reden kann. Und die nach Zigarette stinken, werden erhoben vor Gott. Sein gewaltiger Zirkus. Wem der Zirkus gehört, weiß ich nicht. sind aber viele Affen da, die dort tätig sind, herumreiten auf Pferden und so weiter. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wie die Deutschen sagen, nicht wie die Europäer sagen, auch nicht wie die Schwarzen sagen. Der Heide, der Schwarze, muss sich bekehren von vielen. Aber der Weiße und der Christ muss sich genauso von vielen bekehren, bevor es in Ordnung kommt. Das ist nun einfach so. Das ist einfach so. Und wir schleppen das Alte mit ins Neue hinein. Ach, ihr kennt ja diese alte Geschichte von dem jungen Mann, der verheiratet war. Und keine konnte so gut kochen wie seine Mutter. Und die junge Frau war am Ende. Sie hat ihr Bestes versucht. Er sagt, schmeckt aber nicht so gut wie Mamas Speise. Die war besser. Immer hielt es ihr vor, bis sie müde war. Sie sagt, wenn ich nur wüsste, wie es ihm recht zu machen, ich würde ihm die Kost jeden Tag seines Lebens kochen. Das machen ja junge Frauen. Ihr Männer, wenn ihr verheiratet seid, sagt nie, ey, die schmeckt gut. Das bekommst du jeden Tag für die nächste Woche. Sie will dir Freude machen. Sie ist ein wunderbares Geschöpf. Darum hast du Vater und Mutter verlassen und bist sie nachgefolgt. Nimm's nicht für ungut. Und eines Tages hat sie das Essen auf den Ofen und kommt eine Nachbarin. Und dann kann man ja auch so ein bisschen klatschen, mit den Lippen gesprochen. Oh Mensch, ich habe vergessen, das Essen ist auf dem Ofen. Da war der Rauch schon, in voll in der Küche. Essen angebrannt. Und es war nun Zeit für die Mahlzeit. Sie sagt, oh lieber Gott, was mache ich bloß? Heute wird er mich köpfen. Andere Tage war schon schlimm genug. Und nun ist es angebrannt. Und da ist nicht Zeit, dass ich neu kochen kann. Die Kartoffeln, den Reis, das Fleisch. Sie schöpfte den oben ab, goss Wasser darüber. So etwas, das Verbrannte, den Rauch wegzunehmen, aber das stand noch verbrannt. Und dann kam schon der Mann. Da sagt sie so, ich gehe jetzt damit durch, ob ich meinen Kopf verliere oder nicht. Da ist nichts anderes, was ich tun kann. Aufgeschöpft, auf den Tisch. Sie sah nur, dass sie aus dem Bereich seiner Hand war. Sich hingesetzt und sagt, das Essen ist fertig. Hat er gebetet, aufgeschöpft und sagt, endlich, liebe Frau, ist es dir gelungen zu kochen wie meine Mutter. Nun ist es recht. So hat meine Mutter gekocht. Endlich hat sie den Schlüssel gefunden. Ja. Und das tragen wir nun mit uns. Nun muss es so sein, wie die Mutter es macht. Und wenn es nicht so ist, dann blitzt und donnert es. Dann geht man zu Bett, ohne gute Nacht zu sagen. Morgen früh steht man auf und betet schnell das Vaterunser und sagt kein Wort zu der Frau und geht weg. Und tagelang kann der Kampf so sein. Tagelang. Erstaunlich, was man nicht alles fertig bringen kann. Diese sind die Sachen, die im Wege sind. Darum müssen wir durch den Scheuersack. Paulus sagt, ich weiß, was es ist, im Überfluss zu haben. Ich weiß, was es ist, ohne zu gehen. Ich weiß, was es ist, nachts zu frieren. Ich weiß, was es bedeutet, die verschiedenen Sachen. Gott hatte ihn in seinem Scheuersack und bereitete ihn vor, dass ein Werkzeug Gottes sei, so dass er alle gewinnen konnte. Und nicht, dass du da sitzt und wirst verdrießlich, ärgerlich, böse, nein. Keine leichte Sache, Missionar zu sein. Da musst du der Geringste sein, der Kleinste. Du musst nicht, es ist dein Vorrecht. Und was man sät, wird man ernten. Menschen sagten mir, du geh nicht immer aus deinem Schlafzimmer und lass die fremden Leute in dein Schlafzimmer schlafen. Tu das nicht. Und eine hat, der ist gekommen und hat gesagt, ich baue dir einen Schlafraum. Auf eine Bedingung, dass du da schläfst. Das will ich nicht, dass du und dass deine Frau ausziehen. Deine Frau soll nicht mehr in der Badewanne schlafen und du auch nicht. Ja, ich sag, dann weiß ich nicht, ob du es bauen sollst. Ich gebe dir kein Versprechen. Haben Menschen gegen mich gehalten, besonders die, die gebaut haben. Heute lache ich darüber, gehe durch alle Welt und bekomme die besten Räume. Die Menschen gehen aus ihrem Schlafraum und ich schlafe. Ich sage, warum macht ihr das? Ich habe doch keine Frau mitgebracht, ich bin allein. Kleines Bett genügt, solange es lang genug ist. Und wenn es auch nicht lang genug ist, genügt es trotzdem. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. So ist es. Vielleicht sind wir aufgewachsen, wenn wir 5 Personen sind am Tisch, dann werden 5 Kartoffeln gekocht. Und wenn da 7 sind, Kuchen zum Tee, dann 7 Stück Kuchen. So sind wir es gewohnt. Und dann kommt eine, der es nicht so gewohnt ist und nimmt 2 Stück. Ja, was nun? Ungehobelt ist der. Der kommt von einer Nation, die sagt, alles was auf dem Tisch ist, ist dein. Und wenn sie aufstehen und verlassen den Raum, dann nehmen sie noch die Sachen, die da sind und stecken sie in die Tasche. Das ist doch gemein. So was tut man nicht. Ja. Und willst du Menschen zu Jesus führen? Die Seele, für die Jesus gestorben ist, geht verloren wegen einem Kuchen. Weil du es so gewohnt bist. Sind so. Aber sie sind nicht so. Ihre Kultur, was da ist, das gehört ihnen. Ist ja für sie aufgedeckt. Eine andere Kultur. Und dann haben, wenn Schwarze mich besuchten, habe ich sie durchs ganze Haus genommen. Nichts versteckt. Dachten sie, was? Der ist ein Freund. Der versteckt nicht, wo er sein Geld hat. Der versteckt nicht, wo er schläft. Der vertraut uns. Der hat keine Angst, dass wir in der Nacht kommen und ihn erstechen. Und nehmen sie durch jedes Zimmer. Und dann war eine Frau bei uns. Die hat es sehr schön gemacht. Eine elegante Dame. Schüssel voll Bonbons, Schokolade, Frucht. Und es war eine lange Schlange. Ich ging vorn, führte sie, ich sagte, folgt mir nur nach, ging. Und da ging sie. Und wenn sie zur Schokolade kam, dann nahm sie in die Tasche. Als sie kam, war keine Schokolade übrig. Da war Holland in Brand. Sag mal, Hollande, warum ist es in Brand? Ihr seid doch unter Wasser. Also sagen Holland in Brand. Wie ist das möglich? Und sie hat sogar den Besuchern gesagt, ihr sollt nicht meine Schokolade stehlen. Da haben sie gesehen, dass ich mit einer Hexe im Haus lebe. der muss nicht freundlich mit dir sprechen und sagt, liebe Dame, wenn du in meinem Haus bist, benimmst du dich nicht so. Das ist die Kultur dieser Menschen. Sind mein Besuch. Und du bist dankbar, wenn sie etwas von dir nehmen. Sie sagen nicht, du vergiftest sie, du bist kein Feind. Sagen, wir essen das nicht, da ist Gift in dem. So verquer können wir sein. Uns gelingt uns nicht, die Menschen zu Jesus zu führen. Sie sagen, in das Haus gehen wir nie wieder hinein. Gar nicht. Darum war es nicht was Kleines für mich, als ich heiraten sollte. Sag, lieber Gott, ich kann doch nicht heiraten. Was fange ich nur mit einer Frau an? Was fange ich nur mit einer Frau an? Bringe Menschen, bin freundlich und dann kommen sie und die Frau sieht böse aus. Freut sich nicht übel. Und dann wird die Frau noch schwanger und dann gibt es geistliche Bücher. Die sagen, wenn du schwanger bist und Besuch kommt, am Nachmittag mach ein saures Gesicht. Lass sie fühlen, dass sie unwillkommen sind. Wissen sie denn nicht, dass du ein Baby erwartest? Du hast deine Ruhe nötig. Jage die weg. Geh nicht zur Tür. Und wenn du zur Tür gehst, dann mach ein saures Gesicht. Werden zu Millionen in Amerika verkauft. Kann man verstehen, warum ihre Jugend so ist, wie sie ist. Und meine liebe Frau hat mal solch ein Buch bekommen. Von einer guten Person. Ich werde aber nicht sagen, wer die Person war. War ihr sehr nahe und von größter Bedeutung. Da musste ich etwas hart sein, aber liebevoll. Sag, liebe Frau, von wem hast du dieses Buch? Ja, von so und so. Wessen Frau bist du? Ja, ich bin deine Frau. Wer ist dein Mann? Ja, das bist du. Sag du, wenn ich denn dein Mann bin, dann nimm dieses Buch jetzt gleich zurück zu der Person, die es dir gegeben hat. Und sag ihr, solches Buch findet keinen Raum in mein Haus und in dein Haus. Es muss schwer gewesen sein für meine Frau, aber die fürchtete sich sehr oft nicht vor Schwierigkeiten. Da konnte ich sie bewundern. Da musste sie hin. Das wird vielleicht das Ende der Freundschaft sein, aber tut keinen Schaden. Man muss die rechten Freunde haben, nicht die verkehrten. Aber das war eine Lektion für die Frau und die Frau hat sich bekehrt. Dass solchen Mist nicht ins Haus. Ich will nichts haben, was die Dämonen lesen können in meinem Haus. Wollt Gutes haben, nicht so dummes Zeug. Darum sagen die Zulus, wenn der Prediger gut ist, ist seine Frau nicht gut. Wenn sie gut ist, ist der Mann nicht gut. Beide können nicht gut sein. Da musste ich sagen, Herr, wie ist das möglich? Kann ich heiraten? Das wird ja schief gehen. Und darum musste man das denn gründlich prüfen. Vor dem manche Prüfsteine gesetzt und dann gesehen, wie sie da, sich dazu stellt. Das sind Sachen von größter Wichtigkeit. Du kannst deinen Doktor haben. Den Predigen nützt nichts. Du kannst Donnern in der Kauf der Kanzel. Aber Spurgeon sagt, das musst du, Donnen auf der Kanzel. Aber wenn du von der Kanzel ab bist, muss dein Licht leuchten wie der Blitz. Leuchten wie der Blitz. Sei es ein Zulu, sei es ein Xhosa, sei es ein Sotho, sei es ein Mischling, sei es ein Inde, sei es ein schwarzer Afrikaner, sei es Europäer. Da kann ich nur sagen, verzeiht mir, lieben Europäer, dass ich nicht ein rechter Europäer war. Ich versuche aber. Ich lese dann und wann Predigten von Louis Harms aus der Lüneburger Heide. Und da hat Worte gebraucht, die ich noch nicht gebraucht habe. Er war vielleicht nicht so zivilisiert, wie ihr das seid. Klug war er aber, trotzdem. Der wurde gestraft vom Vater, der hatte einen ganz, ganz strikten Vater. Ihr Kinder, klaget nicht, wenn eure Eltern strikt sind mit euch. Ganz strikt, und er hat gesagt, geh ins Badezimmer und du kommst nicht heraus, vor dem du den 119. Psalm her sagen kannst. Nach ein, zwei Stunden kam er heraus und hat ihn fehlerlos gesagt. Solche Menschen gibt es auch, die haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Es wird nicht allen geschenkt. Unser Leben muss gereinigt werden und durch geheiligt werden, dass wir allen ein süßer Geruch sind, dass die Menschen sagen, das war ein Segen, dass der hier bei uns im Hause war. So, ich muss aufhören. Aber ich schließe noch mit einer Geschichte. Ich bin gekommen, das Feuer anzuzünden. Was hätte ich lieber als brennete schon? Wir gingen dann, hatten keinen Ort zu beten und gingen mit mein Bruder Friedel und seine Frau Rita, gute Schwägerin habe ich gehabt, kann ich für dankbar sein. Vor der Heirat waren sie so etwas wild, aber nachdem herrlich gezähmt. Wann danke ich Gott immer, wie gnädig er uns gewesen sind. Und die, die mich verlassen haben, sind das die Schulterbrüder. Die armen Frauen sind nur ihren Männern nachgelaufen. Gut, sind wir in den Kaufladen hinein. Heute ist ein großer Sparladen. Da haben wir gebetet. Da hatten wir unsere Gebetsstunden. Hinein, in der Mitte vom Laden. Natürlich, nach Ladenschluss, das geschlossen war, gingen wir hinein und beteten. Das störte uns keine. Wir gingen auf die Knie, waren in einem Ring und beteten. Herr Jesus, wir haben gehört, dass du gesagt hast, du bist gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und was hättest du lieber, als brennete es schon. Und wir sind gekommen und sagen, zünde es an in unserem Herzen. Und in unserem Leben. Johannes der Täufer hat ja auch davon geredet. Herr, er tauft mit Wasser, du wirst mit Feuer taufen. Dann bist du so groß und mit deinem Geist. Nun kommen wir zu dir und bitten dich, Herr, schenke es. Das waren wirkliche Gebetsstunden. Nicht solche Gebetsstunden, wo man sich wöchentlich zusammenfindet. Dann betet man und man weiß, so und so, der beginnt. Er fängt in Berlin an. Wir Hamburg, Stuttgart, runter bis in die Schweiz, Paris und Frankreich. Das weiß man schon voraus, wo er überall hinfahren wird mit seinen Gebeten. Und wenn er dann schließlich beim Bodensee ist, jetzt geht's bald zu Ende. Dann kann man schon fast Amen sagen. Und dann freut man sich, wenn er Amen sagt, denn das erste Gebet wenigstens vorbei. Solche Gebetsstunden kann man im Korb werfen, Briefkorb, und verbrennen. Aber Gebete, die aus dem Herzen kommen, lebendig sind und dass wir auch inspiriert sind von dem Gebet, vom Heiligen Geist. Und dann betete diese, und dann betete der andere. Und plötzlich begann der eine zu sagen, oh, meine Augen, die brennen wie im Feuer. Oh, welch ein Gebet ist das? Herr, ich kann es nicht mehr ertragen, ich vergehe. Meine Augen, meine Augen. Wie im Feuer. Vergib mir Gott all die Bücher, die ich gelesen habe. Pornografische Bücher, Liebesbücher, Romanen. Herr, die hat nichts mit dir zu tun und dein Evangelium. Meine Augen sind unrein, vergib mir, Herr. Plötzlich schrie der Nächste. Oh, meine Füße, die brennen wie im Feuer. Sein großer Laden. Oh, wenn ich sage groß, vielleicht die Hälfte von hier bis dort. Und wir waren da in der Mitte. Ob es ein bisschen größer war, weiß ich nicht. Wir waren dort in der Mitte. Und plötzlich schaute ich die Person an, riss sie einen Schuh vom Fuß und warf sie in die Ecke. An der Westseite. West-Nord. Dann riss sie den anderen und in die gegenübergesetzte Richtung und schlug, wollte das Feuer löschen. Aber man sah gar nichts. Ein geistlicher Vorfall. Sie sagt, Menschen, ich vergehe, ich verbrenne. Oh Gott, die Wege, die ich gegangen bin, waren keine guten Wege. Die Häuser, in die ich hineingegangen bin, sind Satans Häuser. Vergib mir Gott. Ich hatte die verkehrten Freunde. Da haben wir abgeredet. Da haben wir geredet, ohne zu reden in der Gegenwart von den Menschen. Vergib mir. Und dann schrie eine andere. Ach Gott. Meine Lippen, ich habe schon so viel geredet und abgeredet. Das kenne ich, über Menschen zu sprechen, wenn sie nicht da sind. Denk daran, wenn du über einen Menschen sprichst, ohne dass er zugegen ist, abgeredest du. Wenn du reden willst, geh zu ihm, rede in seine Gegenwart. Und wenn du mit einem anderen reden willst darüber, dann sag, komm mit, du sollst dabei sein, wenn ich darüber rede. Das Afterreden ist eine verfluchte Sache unter den Kindern Gottes. Und sie denken, sie sind fromm und gut, über andere dahin zu fahren, das Urteil zu sprechen. Und die Bibel sagt, nimm kein Zeugnis an über einen Ältesten ohne zwei Zeugen. Und da seid ihr zusammen und ihr redet über ihn. Und er ist nicht da. Ihr sündigt und die Sünde ist aufgeschrieben im Buch des Lebens. Und wir es nicht zurechtkommen und keine Erweckung leben, bis das im Himmel gelöscht ist. Die Bibel sagt, wenn jemand sündigt, gehe zu ihm, rede zu ihm. Wenn er nicht hört, nimm den zweiten zu ihm. Wenn er nicht hört, bring ihn vor die Gemeinde. So wird es gemacht. Und wenn er dann nicht hört, bindet ihn. Und was ihr bindet hier, wird auch im Himmel gelöscht. Ist das, was im Himmel gebunden ist. Es beginnt im Himmel. Da wird den Menschen gesagt, so in der Gemeinde Gottes, nicht so. Zieh dich mal zurück und hab ein zweites Gebet und prüf dein Leben und bringe deine Sachen zuerst in Ordnung. Und wenn du zurückkommst, komm als Bekehrte zurück und bereinige dein Leben. Meine Lippen, sagte die, meine Lippen, die brennen wie im Feuer. Herr, vergib mir, ich habe so viel geredet. Vergib mir. Da war auch ein Mann, ein Prediger, der viele Menschen zu Jesus geführt hat. Und da hat sein Mund nicht aufgemacht. Und als wir den Laden verlassen, den Kaufladen verlassen haben, standen wir allein. da sagte, weißt du, ich konnte nicht beten. Ich konnte einfach nicht beten. Als ich beten wollte, war es, als ob ich zerschnitten bin, von Kopf bis zu den Füßen. Entzweit. Und ich war schocken. Genauso wie der Herr Jesus sagt vom bösen Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Und dann beginnt er seine Mitknechte zu schlagen. Und dann kommt der Herr in einem Nu, wo er es nicht erwartet hat. Und der Herr sagt, er wird ihn zerschlagen. Von Kopf bis zu den Füßen entzwei, in Stücke schlagen. Und ich sagte, Bruder, wie wagst du es, solches zu sagen? Du sagst ja genau das, was Jesus gesagt hat von dem bösen Knecht, der seine Mitmenschen geschlagen hat. Genau das in Matthäus. Lest es mal nach vom bösen Knecht. Und nach ein paar Tagen kam es ans Licht. Dieser gesegnete Gottesmann in Gänsefüßchen, der so viele Menschen zu Jesus gebracht hat, wurde von seiner Fleischeslust geplagt. Er hatte eine Frau, eine schöne Frau. Ich kann die Männer nicht verstehen, die gute Frauen haben. Und beschmutzen sich mit anderen Sachen. Ihr habt doch die Frau. Sie ist euch gegeben, sodass ihr nicht hurt. Dass ihr nicht andere Männer Frauen nachläuft. Du hast doch deine Frau. Warum machst du nicht Gebrauch von deiner Frau? Du bist es ihr schuldig und sie ist es dir schuldig. Nur wenn ihr betet, mit beider Einwilligung, dann lasst es, aber nachdem sollt ihr wieder zusammen sein. Hört ihr, liebe Frauen, liebe Männer, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, hörst du, was die Schrift sagt? Gott macht kein Auge zu. Und dann verwundere dich nicht, wenn du keine Erweckung erlebst in deiner Familie und in deiner Gemeinde, sondern das Gegenteil einer Erweckung. Der ging der Nacht, wenn die Mädchen schliefen, krabbelte er zu ihren Betten und tat die Hand unter das Bett. Ich werde nicht weiter über reden. Es sind einige Sachen, die man nicht reden soll in der Öffentlichkeit. Und hier sind auch Kinder, und die könnten beeinflusst sein und sagen, ach, dann tun wir es auch mal. Wenn du das tust, fährst du in die Hölle. Keinen anderen Ausweg, wenn du dich nicht davon bekehrst. So beschliche denn das weibliche Geschlecht. In einer anderen Gebetsstunde kam er. Und dann sagte er, solch eine Finsternis wie jetzt habe ich noch nie erlebt. Wenn ich die Hand vor meine Augen tue, kann ich nicht sehen. Eine greifbare, äußerste Finsternis. Er sagt, wo bin ich? Und dann rollte er wie ein Ball im Raum herum. Über den Kopf, der Kopf, sein Kinn gegen die Brust, fast die Nase, Kopf, rollte. Wie eine Schlange hatte sich zusammengekrümmt. Ganz rund, wie ein Ball, rollte er. Hin und her. Und schrie in seine Finsternis. So wie der Herr sagt, wenn du nicht das Hochzeitkleid anhast, binde den Hände und Füße. Werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne knirschen. Zähne klappen. Ich weiß nicht, was es denn da auf Deutsch ist. Hab ich erlebt. Ob mein Bruder und seine Frau dabei waren, der Gebetsstunde, weiß ich nicht. Wir waren jetzt in einem anderen Raum. Nach ein paar Tagen war er verschwunden. Ich glaube, mein Vater hat ihn gefunden. Er hing im Baum wie Judas Iskariot. Er sagt, Erlo, nie werde ich vergessen. Als ich den Strick um seinen Hals abmachte und er auf den Boden fiel, da flogen die Dämonen, so wie Fliegen auf einen Misthaufen. Hin und her. Er sagt, ich kann dir das nicht erklären, Junge. Erlo, wie das war, kann ich dir nicht erklären. Etwas Schauderhaftes. Ich wünsche es keinem Menschen, dass er solches erlebt. Kann ein Mensch so besessen sein? Als der Leichnam auf den Boden fiel, da war es, als ob die Dämonen wie ein Schwarm flogen. Der konnte predigen. Der konnte Menschen zu Jesus führen. Aber hat den Teufel Raum gegeben. Fliehe die Lüste der Jugend. Und ist nicht geflohen. Er ist dahin gezogen. Das heilige Feuer Gottes hat ihn nicht gerettet. Er konnte selbst im Feuer Gottes nicht zurechtkommen. Der hatte Sünde geduldet in seinem Leben. Nun prüfe dich. Duldest du eine Sünde? Was für eine Sünde ist es? Du spielst mit Feuer, mit höllischem Feuer. Eine böse Sache. Böse Sache. Wenn du es nicht ernst machst, und heute, nicht morgen, und nicht heute Abend, jetzt, dem lieben Gott dein Ja gibst, sag, Gott, ich schreibe es in meine Bibel hinein, ich bekehre mich jetzt. Ich gehe nicht nach Gefühlen, was ich will oder nicht will. Ich gebe dir mein Ja, Gott, mach aus mir einen Menschen. Der glaubt, wie die Schrift sagt. Und lass die Verheißung in mein Leben in Erfüllung gehen. Als der Heilige Geist auf Jesus kam, kam er in Form einer Taube. Als er zu den Jüngern kam, wie Feuerzungen. Wir haben die Taube nicht nötig, wir haben das Feuer nötig. Das All, das Böse hinwegbrennt, hinwegtut, Feuer reinigt und heiligt, wie das Gold und Silber geheiligt wird durch Feuer. So will Gott seine Kinder Levi, sein hohepriestliches, sein priestliches Geschlecht, die Leviten, reinigen und heiligen. Du kannst im letzten Buch im Alten Testament lesen. Bist du dazu bereit, jetzt in dieser Stunde, dann sag es ihm. Lasst uns unsere Häupter beugen im Gebet. Hast du es ihm nun gesagt? Ich sagte, sag du es ihm, vor dem ich bete. Herr, du hörst nun, was ein jeder sagt, jeder Mann, jeder Vater, jeder Sohn, jede Oma, jede Mutter und jedes Mädchen. Und schreib das nieder in dein Lebensbuch hinein, dass am Tag des Gerichts, wenn die Bücher geöffnet werden, dass das gelesen wird, was er jetzt oder was sie dir jetzt gesagt hat. Und denke, dass worum die Person gebeten hat, aus Gnaden geschehen möge. Du hast es in Afrika getan, warum nicht hier? Um deines Namens willen. Amen.